Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer auch an einem Donnerstag. Jetzt gerade ist es bei uns Donnerstag. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon mindestens Freitag. Es sei denn, ihr seid so ganz fleißig und sofort, wenn das Ding rauskommt, dann seid ihr da, weil ihr auch die Stimme von Bernd Schwickerath hören wollt. Servus.
Dach und schön, dass Sie es mal einrichten konnten, Herr Fetzer.
Ja, genau. Kaum übernimmt er mal zweimal die Woche die 10 Minuten Eishockey, ja, nachdem wir sonst die Aufteilung 4 und 1 haben, ja. In dieser Woche 3 plus 2, ich bin ja immer noch vorn eigentlich. Na gut, nee, wir haben nicht die Aufteilung 4 und 1, wir haben 3, 1 und 1, muss man sagen, ne? Dreimal ich, einmal du allein und einmal zusammen. Ja, das stimmt schon. 3, 1 und 1. Wie ein guter Saisonstart.
Ich bin so zurück. Wie hast du gesagt, ich nehme jetzt hier die Schärfe raus. Ich habe schon gedacht, du bist der neue Waldi. Was ist los mit dir?
Was kann ich, wie hier die Schärfe reinkommt. 10 Minuten Eishockey, wenn ihr noch nicht hört, dann solltet ihr ja. In allen Wochentagen sind wir immer mittags für euch da und schauen so auf die Entwicklungen im Eishockey, im Deutschen und im Internationalen. Bisschen auch Eishockey-Geschichte, bisschen Tops und Flops nach dem Wochenende. Also die 10 Minuten Eishockey für alle Steady-Supporter, die mit mindestens 2,50 Euro mit dabei sind. Heute wollen wir schauen ein bisschen in die NHL auf ein Team, bei dem es gut läuft und ein Team, bei dem es nicht so gut läuft. Es gibt natürlich Neuigkeiten, was Halsschutz anbelangt. Da schauen wir auf die Entwicklungen. Und ich war gestern, also am Mittwoch, in Ingolstadt, als der Erzengel Ingolstadt gegen Wolfsburg mit 5:1 gewonnen hat und habe mich danach mit Fabian Huber unterhalten über die Lage in Ingolstadt. Ein bisschen unpassend natürlich jetzt das Ergebnis, weil wir eigentlich sagen, was ist eigentlich in Ingolstadt los? Aber ja, dann haben sie eben dann das mal richtig gemacht, was sie davor vielleicht nicht so gut gemacht haben. Das Gespräch hört ihr am Ende. Aber Bernd, wir wollten auch heute wieder ein bisschen in die NHL schauen und ja, wir springen da natürlich so ein bisschen Trends hinterher. Natürlich Läufen, ja, positiv Läufen, negativ Läufen. Aber ja, hat sich schon so ein bisschen was herauskristallisiert. Wir sind immer sehr, sehr früh in der Saison. Aber was auffällig ist, zum Beispiel die Vancouver Canucks, deutlich besser, als das ich zum Beispiel erwartet habe. Sind die wirklich for real? Kann man das so früh schon sagen? Oder ist das einfach ein guter, heißer Start?
Also erstmal möchte ich sagen, dass es gar nicht so wenig ist. Es sind immerhin mehr als 10% der Spiele gespielt. Also klar, 10% sind halt auch nur 10%, aber es ist jetzt auch nicht nichts. Ne? Also ich finde, so erste Trends lassen sich schon erkennen. Gibt ja auch schon die ersten Entlassungen, gibt ja schon die ersten Verletzten, die ersten Leute, die vielleicht gar nicht mehr spielen, wie Niklas Bäckström, den du in 10 Minuten erwähnt hast oder so. Aber um direkt mal deine Vancouver-Frage zu beantworten, also erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Vancouver hat in 6 von der letzten 7 Jahre die Playoffs verpasst und dieses Jahr meinten die meisten, ja, das wird eigentlich genauso laufen und jetzt auf einmal waren sie zwischenzeitlich Zweiter im Westen, haben von den ersten 9 6 gewonnen und nur 2 verloren. Aber stellt sich natürlich die Frage, was ist da los? Und ich sage trotzdem, skeptisch. Also sie haben 3 absolute Stars, die auch wirklich gerade wie Stars spielen. Erstmal Thatcher Demko im Tor, dann Quinn Hughes in der Verteidigung, Elias Pettersson im Sturm, also das sind wirklich 3 Top-Leute. Aber wenn man sich ein paar andere Zahlen anguckt, gerade sowas wie Expected Goals oder Großchancenverhältnis oder Corsi, also das Schussverhältnis von allen Schüssen, nicht nur Torschüsse, das sieht nicht gut aus. Und ich glaube, dass die Canucks gerade ein bisschen bessere Ergebnisse haben, als sie eigentlich spielen.
Aber vergisst du nicht da noch mindestens 2 Spieler mit JT Miller zum Beispiel und Brock Besser, bei denen wir ja auch wissen, dass sie was können? bei JT Miller war zwischenzeitlich der Vertrag dann Thema, dass sie den eben so lange verlängert haben und vor allem eben für das Geld auch. Und Brock Besser ja ein Jahr komplett untergetaucht. Wir wissen da auch die Hintergründe. Natürlich hat ihn der Tod seines Vaters und auch die Demenz vorher schon wirklich, wirklich gepackt und berührt und dann auch eben gehemmt, ganz offensichtlich. Aber das sind ja von den Namen her und von dem, was sie auch schon gezeigt haben, Miller und Besser, auch nochmal richtig gute Spieler. Und dann so in der Offensive Connor Garland noch mit dabei, für drei mit Lafferty, Höglander und Beauvillier, ein Ronek in der Verteidigung und so weiter und so fort. Also ich sag auch, ich traue dem Braten noch nicht ganz, ja, aber es ist schon so ein bisschen mehr als Demko, Hughes und Patterson ist es schon, wobei die drei natürlich rausstechen.
Nee, du hast völlig recht und ich habe natürlich auch andere Namen noch aufgeschrieben, gerade ein Ronek, der jetzt irgendwie schon 9 Punkte hat nach 8 Spielen oder andersrum, oder 8 Punkte nach 9 Spielen, irgendwie so rum, ne? Oder ein Tyler Myers, ne? Ja, kein Topmann, aber macht auch gute Spiele aktuell, ne? Und wie du sagst, Miller und Besser und ja, das ist auf jeden Fall okay. Und ich habe einen Artikel in The Athletic gelesen, da war ganz gut erklärt, wie gerade dieser Vorcheck funktioniert in der Reihe mit Besser, Miller und die Giuseppe. Ne, nämlich letzterer ist immer der Erste, der drauf geht, also dieser klassische F1, der direkt als Erster in den Vorcheck geht, dann Miller geht so als Zweiter drauf und wenn dann der Puck gewonnen wird, dann wird halt irgendwie zu Besser gepasst und der schießt das Ding rein, ne? Also ganz, war auch so mit Videos erklärt und das funktioniert auch gerade und so funktioniert auch vieles andere. Also ich meine, Patterson hat letztes Spiel Hattrick geschossen, ne? Ist auch nicht ganz so schlecht und Quinn Hughes spielt wahrscheinlich gerade so die beste Saison seiner Karriere und das jetzt nicht nur offensiv, sondern da ist er übrigens mit Adam Fox zusammen der aktuell punktbeste Verteidiger der ganzen Liga, sondern auch defensiv ist er viel besser geworden. Also da läuft schon ziemlich viel, aber ich sage trotzdem sind die Ergebnisse noch zu gut im Verhältnis dazu, wie es läuft, denn alles läuft jetzt auch nicht rund.
Auch ganz geil, dass Quinn Hughes jetzt bei den Verteidigern vorne ist, was die Punkte anbelangt und sein Bruder Jack Hughes natürlich ligaweit vorne da ist. Also,
ja, und beide so jung noch.
Genau.
Ne? Also die könnten das ja über Jahre dominieren. Ne?
Brüderpaar, Anfang 20 und beide stechen sie raus, das ist schon krass. Bei Quinn Hughes war es ja lang Thema.
Und ein Dritter kommt ja auch noch, ne?
Ja, genau.
Noch dritten,
ja,
ne?
Genau. Luke Hughes.
Luke.
Ja, genau.
Auch hoch gedraftet.
Ja. Bei Quinn Hughes war ja lang das Thema, ist er jetzt der stärkere junge Verteidiger oder ist es Cale Makar? Dann hat Makar natürlich die Norris Trophy gewonnen, dann hat Makar den Stanley Cup geholt und man hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die Frage ist erstmal entschieden, aber ich glaube, da haben wir auch ein bisschen vergessen, wie stark wirklich auch Quinn Hughes ist und auch da habe ich mir zum Beispiel ein paar Videos angeschaut, wir schauen natürlich jetzt viel auch auf die Offensive, auf das Scoring, aber wie der auch mit seinem Skating dann verteidigt und die Gap eben dann auch schließt zu den Stürmern, wie beweglich der ist, auch im Rückwärtsfahren und so weiter, ist schon herausragend und eben vom Spielertyp, vom Skating und so weiter, ähnlich natürlich wie Cale Makar und auch so dieser moderne Verteidiger, jetzt vielleicht nicht unbedingt wuchtig, aber einfach extrem flink und extrem schnell auf den Beinen.
Ja, und also ich meine, das ist ja generell immer das Problem bei Teams wie Vancouver, die im Westen spielen, die sehen wir natürlich viel seltener live. Also schon die nordamerikanischen Leute sagen immer, im Westen gucken wir nicht so hin, die Spiele kommen so spät. Was sollen wir sagen? Bei uns fangen die teilweise 4:30 an. Also
die kann man dann schon wieder schauen, wenn man früh aufsteht, ne? Also da ist dann noch ein Drittel
das
übrig, so ungefähr.
Kann man manchmal
ja
gucken, ne? Da hast du recht.
Also du nicht, aber andere Leute, ne? Andere Leute, die halt.
Ja, also ich habe schon ein Spiel komplett gesehen, das war das erste gegen die Edmonton, das war natürlich direkt dieses 8-1, wo du dachtest, was ist denn hier los? Aber eigentlich haben da alle mehr so über Edmonton gesprochen, wie schlecht es da läuft und eher gar nicht so darauf geachtet, wie gut es bei Vancouver läuft, ne? Und dann habe ich von allen anderen Spielen habe ich mir alle so in der längeren Zusammenfassung angeguckt und da gab es jetzt auch schon wirklich schlechte Beine. Also das 0-2 in Philadelphia war echt eine Frechheit, was die da gezeigt haben. Und ich fand auch jetzt dieses 5-2 gegen Nashville, hört sich vom Ergebnis sehr souverän an, aber da waren die auch richtig schlecht, ohne Ende Puckverluste. Nashville war wirklich in allen Belangen die bessere Mannschaft, hätte auch deutlich höher führen müssen. Aber dann kommen die halt zurück und gewinnen das Spiel noch. Und das ist das, was sie aktuell können. Ne? Spiele gewinnen.
Elias Pettersson, natürlich auch eine interessante Personalie. Ist jetzt schon sein letztes Jahr in dem Vertrag. Ne? Also der hat drei Jahre
unterschrieben. Deswegen war er ja nicht bei der WM, erinnere dich. Deswegen war er ja nicht bei der Weltmeisterschaft, erinnere dich.
Ja, genau. Aber also der hat jetzt für 3 Jahre unterschrieben, auch ein bisschen untypisch. Ne? 3 Jahre, 7,35 war es in dem Fall. Also jetzt auch nicht den langen Vertrag. Es ist dann auch entscheidend, wie sich die Canucks da weiterentwickeln, ob er wirklich dann auch bleibt, ob der auch der Franchise-Player wird oder bleibt oder ob er dann ja sogar geht und sagt, okay, die Entwicklung ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also dann auch in der Beziehung ein entscheidendes Jahr für die Canucks.
Ja, total. Und er wird ja nicht billiger, ne? Also das ist wieder dieser klassische Gamble, ne? So aus dem Motto, ich mach mal dieses Bridge-Ding, weil ich glaube, dass ich in 3 Jahren immer noch einen langen Vertrag unterschreiben kann. Und jetzt, also wenn er so weiterspielt wie aktuell, dann wird er auf jeden Fall einen schönen 10-11 Millionen Vertrag kriegen. Ne? Also das wird sich für ihn gelohnt, aber auf jeden Fall besser, als wenn er vor 3 Jahren dann einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben hätte für 7, noch was pro Jahr. Ne?
Ja. Und war letzte Saison ja auch immer mal wieder Thema, dass sie vielleicht da die Mannschaft dann auch wieder komplett einstampfen, so ungefähr. Aber Pitti war dann auch klar, das ist ein Spieler, den du natürlich nicht tradest. Also kannst nicht machen, ne? Logisch. Also den musst du irgendwie versuchen zu halten.
Ja. Ja, und es geht ja auch grundsätzlich bergauf, ne? Deswegen, ich habe noch was Interessantes über den Trainer, weil natürlich jetzt einen neuen Trainer, Rick Tocchet. Und was man alles so liest und hört jetzt, sind die Spieler wohl total begeistert von dem und setzen genau das um, was der will und folgen dem total. Also sei wohl wirklich genau der richtige Mann am richtigen Ort. Schönes Zitat von ihm jetzt, dass er letztens, sie hatten so eine Auswärtsreise und da hat er irgendwann gesagt, ja, ich bin dann so ein bisschen zurück in der Kabine, hab gar nicht mehr groß geredet und hab die Spieler das einfach mal machen lassen, weil ich meine, die sind jetzt auch seit Wochen und Monaten schon zusammen und gerade am Anfang muss ein Trainer ja noch mehr erklären. Er hat die wohl ziemlich zugesülzt in den ersten Monaten und hat sich jetzt gedacht, ja, es ist irgendwie mal an der Zeit, dass ich ein bisschen zurückgehe und die Jungs mal sich selber irgendwie überlasse. Und das sei wohl auch sehr gut angekommen. Und das finde ich schon interessant, dass ein Trainer dann öffentlich sagt, na gut, jetzt bei der Auswärtsreise habe ich eigentlich nicht viel geredet und hab die Spieler, also das Originalzitat ist irgendwie let the players dictate the Room. Ja, also fand ich interessant.
Trivia zu Rick Tocchet. Welche Trivia-Frage gibt es immer zu Rick Tocchet?
Oh, keine Ahnung.
Spieler mit den meisten Gordie Howe Hattricks. 18, ja, 18 Gordie Howe Hattricks.
Also mehr als Gordie Howe.
Genau, deutlich mehr als Gordie Howe. Howe hatte ja nur zwei. Ja, genau. Mhm. 18 Rick Tocchet, dann 17 mit Brandon Shanahan, der dann später natürlich eine Rolle auch im hatte nicht, was war da genau, bevor er Präsident war von den...
Der hat mit Hans Zach zusammen eine WG aufgemacht in
Düsseldorf. Ja, genau. Ja, erst hat ihm Hans Zach gezeigt, wie er einen Schläger halten soll, Brandon Shanahan. Und dann hat Brandon Shanahan auch gesagt, okay, wenn ich jetzt weiß, wie ich einen Schläger halte, dann kann ich auch noch 2, 3 Gordie Howe Hattricks einsammeln und dann Tocchet noch vom Thron stürzen. Ist aber nicht gelungen. Ja. Also, Vancouver Canucks sehr, sehr gut unterwegs. Ein Team, das nicht so gut unterwegs ist, also gar nicht gut, sind die Pittsburgh Penguins. Und da haben wir ja vor der Saison gedacht, wow, die probieren es jetzt nochmal, holen Erik Karlsson, schau dir das Powerplay an mit Karlsson, mit Crosby, mit natürlich auch Malkin da noch auf dem Eis, vielleicht zusätzlich noch Letang, oh, also die werden auf jeden Fall offensiv funktionieren und das Powerplay wird auf jeden Fall funktionieren. Ja, was ist Powerplay? Echt schwach, also wirklich schwach und auch die Penguins insgesamt, also klar, die Stars scoren, aber es ist irgendwie in den letzten Jahren immer so das Problem bei den Pittsburgh Penguins. Sie kriegen diese Tiefe nicht hin, also dann Bottom Six, was Tore anbelangt, ganz, ganz wenig. Und nur Crosby, nur Malkin, vielleicht noch ein bisschen Rust, ein bisschen Gensel und in der Verteidigung Karlsson, Letang reicht dann eben auch nicht, vor allem wenn auch der Tor noch wackelig ist. Also kein guter Start der Pittsburgh Penguins.
Grauenhafter Start, erst 3 Siege, 6 Mal schon verloren, aber wo du die ganzen Top-Leute ansprichst, stimmt, die punkten ordentlich, aber die kriegen auch sehr, sehr viele Tore rein. Ne? Also Malkin stand schon bei 12 Gegentoren am Eis, Karlsson, Crosby und Letang jeweils bei 13 und Crosby, ich habe gerade extra bei Moneypuck nachgeguckt, ich habe es nämlich nicht geglaubt, der hat schon 11 Puckverluste dieses Jahr. Der ist einer der Spieler der kompletten Liga mit den meisten Puckverlusten, davon auch diverse in der eigenen Zone. Und deswegen hat er auch schon relativ viele Gegentore bekommen. Ne? Und ja, natürlich trotzdem schön, wenn du Tore schießt, aber wenn du sehr viele Gegentore bekommst und dazu kommen dann die hinteren beiden rein, die liefern eigentlich fast gar nichts ab, dann gewinnst du halt keine Spiele. Jetzt muss man sagen, sie hatten auch schon wirklich Pech. Ich habe zum Beispiel das Spiel in Anaheim gesehen, da waren sie so klar überlegen. Und dann in der letzten Minute steht 3-3, Malkin schießt an Pfosten, dann verliert Karlsson den Puck, in dem Moment kommt der Kollege von Anaheim, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, von der Strafbank runter, kriegt den Pass, rennt alleine aufs Tor zu, schießt das Ding ein, 14 Sekunden vor Ende, dann verlieren die ein Spiel, was sie eigentlich vorher um Millimeter hätten gewinnen müssen.
War das nicht, also, war das nicht 5-3 Überzahl sogar und der kommt und dann
ja, spielt 5-3 genau, und der genau. Pfostenschuss ja. Und der eine Kollege kommt auch von der Strafbank wieder. Ja. Und dann kriegt er den langen Pass, geht allein durch und macht das Tor, 14 Sekunden vor Ende, ja. Dann verlieren die auf einmal zu Hause gegen Anaheim. Ein Spiel, wo die irgendwie 20 Torschüsse mehr hatten als der Gegner. Und deshalb ist Pittsburgh eigentlich genau das Gegenteil von Vancouver. Die gewinnen keine Spiele, aber die Zahlen, wenn man sich die anguckt, sei es Expected Goals, sei es Großchancen, sind sie überragend als der besten Teams der Liga, aber sie treffen das Tor halt zu selten und kriegen zu viele Tore rein.
Ja, wobei ich auch sagen muss, wenn du 5 gegen 3 spielst und dann kommt der auch von der Strafbank und haut dir das Ding rein kurz vor Schluss, also ist auch nicht nur Pech, ne, sondern da musst du natürlich...
Das war ein richtiger Fehler vom Karlsson, ne, und das ganze Überzahlspiel ist ja bisher schlecht und deshalb muss man sagen, ist bisher Karlsson auch nicht so toll, ne?
Zu viele Sterneköche versauen die Trüffel, oder wie kann man das erklären? Das ist doch aber auch wirklich oft so, dass du denkst, okay, da haust du irgendwie 5, 6 Spieler aufs Eis oder die fünf besten haust du aufs Eis, das muss doch funktionieren. Und dann, also ich habe auch das Athletic Hockey Show.
Aber dann wird ein Team keiner dann auch nie Olympiagold gewinnen. Ne? Das ist doch bekloppt.
Ja, aber du brauchst doch in einem Powerplay auch nicht nur Künstler und technisch gute Spieler, sondern du brauchst auch die verschiedenen Rollen, ne? Vor dem Tor zum Beispiel.
Ja, aber die haben doch verschiedene Rollen. Vor Tor steht Jack Gensel, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber Gensel ist jetzt auch nicht so der Typ, der dann da abfälscht und irgendwie den Körper reinstellt und dem Torwart die Sicht nimmt, sondern ist auch einer, der die Scheibe auf dem Schläger haben will und das Ding dann reinhaut. Also Mike Yoey heißt er, oder, von The Athletic, war in der Athletic Hockey Show, der die Penguins eben auch covert und hat dann gesagt, es wirkt auf ihn so, als würden sie immer dann, ja, da ist noch einer Bester postiert und der, dann gebe ich dir, oh, da ist noch ein Karlsson, oh, da ist noch ein Crosby, oh, da ist noch ein Malkin, muss man noch anspielen, ja, noch ein Direktpass, noch ein bisschen mehr und fertig. Am Powerplay, das ich oft gesehen habe in letzter Zeit, natürlich jetzt der Vergleich Pittsburgh Penguins eher zu München, wollen wir nicht machen, ne? Aber du hast in München ja auch viele gute Spieler für die Liga, für die DL, und da hast dieses Powerplay mit Blum, mit Ortega und mit D'Souza, und du sagst, okay, das ist so, Blum verteilt die Scheiben, die beiden schießen, und dann hast du halt so Spieler wie Ben Smith dabei oder Yasin Ehlitz, die hat einfach, oder wenn die ausfallen, Maxi Kastner oder so, die hat einfach da die dreckige Arbeit machen vorm Tor, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei den Penguins so ein bisschen fehlt auch. Eigentlich muss es aber trotzdem funktionieren mit der Qualität, die sie da haben. Aber die Quote
Ich finde natürlich trotzdem recht, dass du da mindestens 4 Typen hast, die eigentlich ein theoretisches Spiel machen können. Sei es der Tang oder sei es Karlsson in der blauen Linie und sei es irgendwie Crosby und Mikey auf der rechten, linken Seite, was auch immer. Ne? Das stimmt schon. Vielleicht sollte man die wirklich mal auf 2 Powerplay-Aufstellungen, zwei Powerplay-Reihen aufteilen.
Le Tang ist ja schon raus. Also ist ja, am Anfang haben sie ja Karlsson und Le Tang.
Genau. Ja. Aber in der Vorbereitung haben sie ja mal alle zusammengespielt. Ne? Ja, vielleicht ist es wirklich besser, die so ein bisschen aufzuteilen, gerade weil man ja auch die eine nicht immer 2 Minuten durchspielen lassen will, weil wenn du dann kein Tor machst, dann brauchen die erstmal wieder ein paar Minuten, bis sie danach wieder im normalen 5 gegen 5 Spiel spielen können. Ne? Also ja, vielleicht sollte man es irgendwie aufteilen.
Und Thema Secondary Scoring oder Tiefe. Ich meine, die Topspieler haben jetzt angesprochen, aber so Horner 2 Tore, Ella 1 Tor, das sind die einzigen, wenn ich es richtig recherchiert habe, die getroffen haben mit unter 15 Minuten Eiszeit. Also logisch treffen die anderen, machen Buden, aber du hast
ja aber auch nicht alle, ne? Hast du mal Ricard Raquel gesehen, der ja neben Malkin spielt? Der hat genau einen Punkt, das ist eine Vorlage, nach 9 Spielen.
Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Also das ist, ja.
Ich meine, wenn du mit Malkin zusammen spielst, kriegst du automatisch irgendwie mal einen Second Assist durch einen Querpass in der blauen Linie, oder? Also komisch.
Auf jeden Fall komisch. Aber was da so ein bisschen anders ist als bei den Vancouver Canucks, also erstens natürlich der Start. Bei Vancouver, wenn das nicht klappt jetzt in der Saison, dann kann es immer noch passieren, dass die wirklich einfach dann nochmal einen Restart machen. Bei den Penguins gibt es diesen Restart nicht. Solange Crosby, Malkin, Le Tang und jetzt eben auch Karlsson da sind, werden die einfach versuchen, mit denen und um die rum eben nochmal in die Playoffs zu kommen und da weit zu kommen. Ist nicht sogar so, dass jetzt Crosby, Malkin und Le Tang jetzt mit dieser Saison, glaube ich, ist das ein neuer Rekord von einem Trio, das zusammenspielt, in allen Sportarten in Nordamerika. Oh, okay. Also aufeinanderfolgende Spielzeiten. Es war vorher zusammen mit den Yankees, mit Mariano Rivera, mit A-Rod und noch einem dritten, dem Catcher, glaube ich. Und jetzt sind Le Tang, Crosby und Malkin sind die, ich glaube, es muss jetzt die 19. oder 20. Saison sein, dass die zusammenspielen. Und
haben sie angefangen? 5, 6. Ja, haben sie angefangen.
Ja, genau. Und solange die halt noch zusammen sind, pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben, 18. Saison zwischen mit Crosby, Malkin und Le Tang, einem mehr als der Rekord eben in Nordamerika. Derek Jeter, Mariano Rivera und Jorge Posada. Nicht A-Rod, sondern Derek Jeter war das, genau. Derek Jeter. Jorge Posada war der Catcher mit den Yankees, die drei. Die hatten auch 17 und jetzt sind die drei Penguins eben alleine da an der Spitze.
Ja, aber das heißt ja gleichzeitig auch, dass sie sehr alt sind. Karlsson ist auch nicht jung. Auch so ein Lars Eller ist nicht jung. So ein Raquel ist nicht jung. Da sind ja sehr, sehr viele Ältere. Und die Penguins sind ja nicht umsonst das älteste Team der Liga. Das ist, finde ich, gar nicht so schlimm, weil es kommt ja erstmal auf diese Saison an. Aber wenn es diese Saison dann wieder nicht knappt, dann fragt man sich, wie soll es denn weitergehen? Versucht das nächstes Jahr dann nochmal und dann vielleicht danach nochmal? Also dann reicht es ja auch irgendwann, muss es ja irgendwann noch einsehen. Ne? Selbes Thema in Washington, wobei die natürlich jetzt vor der Saison nicht auch noch den aktuellen Verteidiger des Jahres verpflichtet haben.
Ja. Hast du noch irgendeine Statistik zum Torwart? Irgendwie was Moneypuck,
ja, safe over expected? Tristan Jarry ist ganz komisch, hat schon 2 Shutouts. Und steht trotzdem an einer Fangquote von unter 90%, was ja wirklich zeigt, was er in den anderen Spielen gehalten hat, nämlich so gut wie gar nichts. Ne? Also, wobei man sagen muss, es ist jetzt nicht so, als wären die Goalies das alleine schuld, wenn man sich so anguckt, so Goals saved above expected, da sind die zwar alle im negativen Bereich, aber jetzt nicht dramatisch schlimm. Ist jetzt nicht so, als hätte jeder Torwart pro Spiel irgendwie einen zu viel durchgelassen. So ist es jetzt wirklich nicht. Ne? Aber sie treffen das Tor zu selten dafür, dass sie relativ viele Gegentore kriegen.
Da nochmal zu den Canucks zurückschauen, Thatcher Demko auf Platz 5 bei Goals Saved Above Expected, also schon in 6 Spielen eben schon 6 drüber, also pro Spiel 1 weniger kassiert als erwartet, ja, als die Chancen eben vermuten lassen würden. Erik Karlsson hast du angesprochen, Bernd, der hat heute gepostet, oder ein Foto habe ich gesehen, er hat darüber gesprochen, hat eine Halskrause getragen beim Training. Natürlich jetzt Pittsburgh Penguins, auch ein Club, für den Adam Johnson gespielt hat, für den er sein einziges NHL-Tor geschossen hat. Was hat sich da in den letzten Tagen getan, auch vielleicht mit dem Blick aufs deutsche Eishockey, was kann sich da noch tun? Die WHL war jetzt die letzte Liga, ich gesehen habe, die führen das aber auch relativ flott, also ab morgen, ab 3. November ist es eben dann wirklich verpflichtend, die Halskrause zu tragen. Ist natürlich jetzt eine Nachwuchsliga, aber ja, was tut sich aktuell in dem Thema, was Halsschutz anbelangt und vielleicht auch wirklich verpflichtenden Halsschutz?
Also England hat es auch direkt eingeführt, was wahrscheinlich auch daran lag, dass Johnson ja in England da verunglückt ist. Norwegen hat es eingeführt, auch in der NHL wird da diskutiert. Und ich habe irgend so ein Zitat von Bill Daly, vom Vizechef, gelesen, dass sie irgendwie sehr, sehr empfehlen, den Spielern das zu machen. Jetzt ist natürlich, wenn sie anfangen würden, das verpflichtend zu machen, müssten sie jetzt erst mit der Spielergewerkschaft absprechen, weil, so wie ich das verstanden habe, sind solche Sachen Teil des Tarifvertrags. Und das müsste man dann nochmal extra abstimmen. Aber trotzdem tut sich da schon relativ viel. Und wenn wir nach Deutschland gucken, ich habe am gestrigen Mittwoch mit Gernot Trippke, mit dem Geschäftsführer, telefoniert für einen Artikel in der FAZ. Und da hat er auch, weil dann habe ich auch gesagt, so, okay, ihr sprecht dann wie geplant jetzt Ende November drüber und wollt das dann für nächste Saison einführen. Da hat er gesagt, nee, es geht jetzt ganz schnell. Anfang nächster Woche jetzt schon soll es ein Treffen, also ein Call, jetzt kein persönliches Treffen, aber zumindest wird sich unterhalten, am Telefon, im Internet, wie auch immer, mit allen Sportdirektoren, sportlichen Leitern, Managern, mit der SVE und natürlich mit der DEL selber. Und dort soll dann, wenn möglich, schon besprochen werden oder schon abgestimmt werden und beschlossen werden, dass noch dieses Jahr die Pflicht eingeführt wird. Und das wäre wirklich mal schnell. Ne? Also Gernot Trippke hat so ein bisschen erklärt, wie das lief in den letzten Tagen. Also da war wirklich fast kein anderes Thema gab es. Ne? Die haben sich direkt am Montag, als die ganze große Diskussion war, haben sie sich zusammengeschlossen mit allen europäischen großen Ligen und haben dann besprochen, wie das da so ist. Die Finnen und Schweden, wo das schon war, haben dann von ihren Erfahrungen berichtet. Und die anderen Ligen haben dann halt von ihren Plänen berichtet und hat Fragen gestellt. Dann war natürlich direkt das Gespräch mit der SVE, hat die Liga gesucht. Dann mit Herstellern erstmal, um sich einen Überblick dazu verschaffen, was gibt's denn überhaupt aktuell für verschiedene Modelle, welche sind gut, welche sind überhaupt lieferbar. Ja, und dann wurde halt beschlossen, also dann wird über den Clubs gesprochen, damit hat beschlossen, okay, lass uns bitte möglichst Anfang nächste Woche direkt nochmal zusammensetzen und das Ganze schon klar machen. Und das fände ich dann wirklich schon schnell. Dann wären es doch nicht mal 10 Tage, ne?
Ja. Aber finde ich auch, also eine gute Vorgehensweise und unter dem Strich musst du wahrscheinlich sagen, verpflichtend machen, dann gibt's jetzt auch, ja, keine Hemmung mehr, sage ich mal, bei den Spielern. Ich verstehe diese Hemmung sowieso nicht ganz. Ich bin jetzt kein Profi-Eishockeyspieler. Alle sagen immer, ja, ist vielleicht ein bisschen störend oder einfach ungewohnt. Oder man macht es halt einfach ab, weil es irgendwie alle abmachen, genauso wie es Gitter nach der Juniorenzeit. Aber also nachdem diese Zeremonie war, im Spiel der Augsburger Panther, ich habe da auch mit Verantwortlichen von den Panthern gesprochen, gestern gab es 10 Spieler bei den Panthern, die auch den Halsschutz eben getragen haben. Also das ging dann auch relativ flott, sich das eben dann zu beschaffen. Das war auch sehr, sehr spontan anscheinend. Ich habe mich dann auch gefragt, okay, wenn jetzt bei der Mannschaft in der Adam Johnson gespielt hat noch vergangene Saison. 10 Spieler sich dazu entscheiden, den Halsschutz zu tragen und es sind genügend da für alle. Warum machen es nicht alle? Na, also wann ist die Sogwirkung stark genug, dass alle sagen, okay, wir machen das, oder muss es eben Eric Carlson sein, der sagt, ich trage das, ich bin einer der besten Spieler der Welt, ich mache das. Darf man nicht vergessen, Carlson hatte ja doch auch diese Achillessehnenverletzung, ne? Also natürlich jetzt was anderes als im Hals, aber mit immer das nochmal mit Matt Cook, der ihm da drauf gestiegen ist, als ich
Carlson, also quasi das, genau, was Brandon O'Donnell letztes Jahr auch passiert ist.
Genau, ja, genau. Ja? Also das ist ja auch ein anderes Thema nochmal, eben diese Socken, diese speziellen, die vielleicht ein bisschen mehr aushalten. Aber also was muss passieren, damit dann auch wirklich alle sagen, okay, machen wir. Also gibt's genug Sogwirkung? Oder muss es eben von oben herab, nicht komplett oben herab, von oben herab, natürlich abgesprochen vorher und im Austausch, aber muss dann irgendwann die Regelung kommen, wenn man merkt, okay, die Mehrheit der Spieler ist vielleicht dafür, zu sagen, okay, wir machen es. Ich denke, das ist dann der Weg wahrscheinlich.
Absolut, weil erinnere dich mal bitte daran, also ich habe es auch vergessen, aber ich habe es vorgestern in einem Text gelesen, dass Wayne Gretzky ja auch so ein Ding getragen hat manchmal, ne? Und man erinnert sich ja gerade im Rangers-Trikot, ne, an diese Bilder, wo dieser Halskraus anhatte. Und wenn der Größte das Ding trägt und das macht trotzdem keine Schule, dann braucht es wahrscheinlich wirklich irgendwie eine Abstimmung und eine offizielle Vereinbarung. Ganz verstehen kann ich natürlich auch nicht. Also klar, wir wissen alle, wie Eishockeyspieler funktionieren. Das ist seit Jahrzehnten so. Ne? Erinnern wir uns an Jacques Plante, ne, mit der Maske, wie er damals angepöbelt wurde, 59, als er den Puck ins Gesicht bekam bei dem Auswärtsspiel da in New York, dann in die Kabine ging. Es gab damals noch keine Ersatztorhüter. Dann kam er wieder raus und hatte die Maske an, die er vorher schon im Training getragen hat, und auf einmal riesen Aufruhr. Sein eigener Trainer hat ihn sogar dafür so halbwegs beschimpft. Das muss ich mir überlegen. Dass der Trainer sich denkt, ja wie, du schützt jetzt dein Gesicht, wo du gerade einen Schlagschuss hinbekommen hast, was ist denn mit dir los? Ne? Also was das für eine Denke ist, unfassbar. Oder guck bitte auf Spielerhelme, Visiere, Ryan O'Reilly spielt heute noch ohne Visier, weil er halt noch in der Zeit angefangen hat, wo das noch nicht Pflicht war. Also es ist total strange, wie viele Leute sich daran sträuben. Und bei Pucksoup gab es einen guten Satz heute oder gestern, ich weiß gar nicht, wie die Folge rauskommt, ich glaube gestern, gab es einen guten Satz, wahrscheinlich werden wir irgendwie in 10 Jahren Bilder sehen von heute, und die werden uns dann genauso komisch vorkommen wie Bilder, die wir heute sehen von Spielern ohne Helm, dass wir dachten, was habt ihr da früher gemacht?
Ja, nur die Frage ist dann in der NHL, also auch beim Helm war, gibt es immer dieses Grandfathering in, also dass dass es dir, wenn du in der Liga schon bist, zu dem Zeitpunkt, wo es beschlossen wird, dir das selber überlassen bleibt, ob du es machst oder nicht, also ob du einen Helm trägst jetzt in dem Fall oder nicht, und die neu reinkommen, haben es dann verpflichtend, also Helm war es. Was war das beim Helm auch so? Weiß ich nicht, beim Visier ist es auf jeden Fall
schon,
so.
Ich meine schon, weil, ne? Das habe ich gestern gelesen, 97 hat der Letzte noch so einen Helm getragen.
Craig McTavish.
Craig McTavish,
ist genau. Weiß ich, weil es dauernd wieder angesprochen wird.
Keinen Helm getragen.
Genau, weil es dauernd angesprochen wird und weil bei NHL 96, 97 immer irgendwie Craig Simpson, glaube ich, war das. Craig McTavish, the last player who skated without a helm. Den Satz habe ich, glaube ich, ungefähr 2000 Mal gehört.
Ich meine, man muss natürlich wirklich sagen, dass rein vermarktungstechnisch der Helm eine Katastrophe ist. Ne? Also warum kennen denn Leute nicht die Gesichter der Spieler? Weil sie halt einen Helm tragen. Warum ist denn so ein Bild von so einem Guy Lafleur aus den 70ern, 80ern so ikonisch? Weil er halt mit dieser wehenden Mähne übers Eis geflogen ist. Natürlich. Aber das kann ja bitte nicht der Grund sein, auf die Gesundheit komplett hinten auszulassen. Weil wenn es danach geht, ja, dann zieht euch auch keinen Brustpanzer an und macht sonst nichts und so, ne? Und weiß ich nicht.
Ja, und also es gibt natürlich so kleine Möglichkeiten, dann auch mal die Spieler ohne Helm zu zeigen. Starting Six zum Beispiel ist ja mittlerweile dann auch in der DL Usus, klar, es ist dann sind nur ein Teil der Mannschaft, aber du könntest ja auch, also wenn wir jetzt über Helm sprechen, könntest du auch sagen, du wählst auch in der DL die 3 Stars von dem Spiel. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn die nochmal rauskommen, dann mit ihrem Schläger dann in die Menge grüßen und eben dann eben kein Helm auf.
Also zumindest wenn die Heimmannschaft gewinnt.
Ja, genau. Und dann hast du halt, ja, hast natürlich auch weniger Spieler, und die dann zu den First Stars gewählt werden, kennst du vielleicht auch so, weil sie so bekannt sind, dass sie das nicht brauchen. Aber anderes Thema jetzt, Halskrause, denke ich, ja, wird auch passieren, denke ich mal. Also da wird relativ flott gehen.
Genau. Muss auch, ganz klar.
Und dann ist halt die Frage, ja, NHL vielleicht noch nicht ganz so strikt wie andere Ligen, aber ja. Finde ich auch, muss passieren. Ja,
ich frag mich auch, ob wir in 10 Jahren es völlig normal halten, dass mehr Spieler wie so Luca Zitterbart mit einem kompletten Visier spielen. Ne? Ja. Also warum eigentlich nicht? Ne? Also warum auch das halbe Gesicht frei?
Genau, gestern war es in Ingolstadt Zitterbart und auch Simpson aktuell mit so einem kompletten Visier, einfach Vollvisier. Sven Ziegler, glaube ich, trägt es aktuell auch noch, weil er ja den Schlägerblade ins Gesicht bekommen hat und dann auch im Spiel noch zurückkam mit diesem Vollvisier. Und ja, frage ich mich auch, warum das nicht geht. Da hast du noch ein bisschen mehr Sicht natürlich als beim Gitter. Andere Themen aus der NHL vielleicht noch ganz kurz angerissen. Wir haben es in den 10 Minuten Eishockey gehabt. Also wenn ihr so kleinere Themen oder das, was so täglich aufpoppt, eben regelmäßig hören wollt, wie gesagt, die 10 Minuten Eishockey, jeden Tag mittags bekommt ihr diesen Podcast für 2,50 im Monat. Das ist unser Angebot. Wir bleiben da natürlich auch dahinter. Ich habe heute über die Ottawa Senators gesprochen, die einen First-Round-Pick verlieren, der Donov-Trade. Und dazu natürlich weiteres Thema, Niklas Bäckström, der erstmal jetzt pausiert, weil er gesundheitliche Probleme hat, ob es jetzt wirklich die Hüfte auch wieder ist, wahrscheinlich, ne, das ist zu vermuten, an der er operiert worden ist. Das sind so die zwei Themen aus der NHL. Vielleicht ganz kurz, Thema der Donov Trade oder nicht Trade Senators, die eben damals, als sie Dadonov zu den Vegas Golden Knights getradet haben, den Golden Knights nicht mitgeteilt haben, dass Dadonov eine No-Trade-Liste hat, auf der die Anaheim Ducks wiederum stehen. Dann wollten die Golden Knights Dadonov zu den Anaheim Ducks traden, das hat nicht funktioniert. Und jetzt, 2 Jahre nach dem ersten Trade, verlieren sie dann entweder im nächsten, im übernächsten oder im überübernächsten Draft einen Pick, also extrem verworrene Geschichte.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde auch, dass die Senators das schuld sind. Und ich finde auch, dass die dafür bestraft werden müssen. Aber willst du mir ernsthaft sagen, dass die Vegas Golden Knights einen Spieler verpflichten und im Laufe der Gespräche oder dann auch mit dem Spieler irgendwann nicht einmal fragen, ach, hat der eigentlich eine No-Trade-List? Ich meine, das kann man doch heute alles bei Cap-Friendly nachgucken. Da stehen dann natürlich nicht die einzelnen Teams, zu denen er nicht getradet werden kann, aber es steht grundsätzlich, dass es eine Liste gibt, dass es diese Einschränkung innerhalb des Vertrages gibt, was Transfers angeht. Und dann fragt man doch mal nach, hör mal, du hast doch eine No-Trade-List, wer steht denn da so drauf, oder? Also klar, wie gesagt, Ottawa ist anscheinend verpflichtet, wenn sie einen Spieler abgeben, der so eine Liste hat, auf die Liste aufmerksam zu machen und sie mitzuschicken. Das verstehe ich alles. Aber dass Vegas von sich aus 0,0 mal nachfragt, sag mal, was steht denn eigentlich auf der Liste, geht auch nicht in meinen Kopf.
Ja, finde ich auch komisch, das auf jeden Fall. Aber wissentlich es zu verschweigen, also muss ja wissentlich gewesen sein, geht natürlich auch nicht. Und zu sagen, ja, okay, dann also da erhöhst du ja dann deine, oder verbesserst ja deine Position, wenn du sagst, ja, der ist dann auch, kann man frei weiter traden. Völlig ja, okay. Und so ist er eingeschränkt, logisch. Er ist auf jeden Fall eingeschränkt.
Ist aber natürlich schon krass, dass dadurch jetzt natürlich auch Pierre Dorion, der Manager der Senators, raus ist. Also klar, es gibt einen neuen Besitzer des Teams und dann sind so kritische Positionen ja immer in Gefahr, weil ja neue Besitzer gerne dann auch entscheidende Posten mit eigenen Leuten besetzen. Deswegen war Dorion halt schon ein bisschen wackelig. Aber dass er jetzt so schnell raus ist, wo er ja wirklich diesen Neuaufbau des Teams in den letzten Jahren komplett zu verantworten hat und jetzt, wo es endlich ansatzweise bergauf gehen könnte und alle sagen, ja, dieses Jahr ist vielleicht das erste Jahr, wo Ottawa jetzt mal in die Playoffs kommt, das erlebt er dann nicht mehr mit wegen so einem Müll.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und war der neue Owner, Andlau, hat sich auch schon geäußert und hat gesagt, er findet es auch nicht ganz fair, dass er das jetzt so sozusagen geerbt hat, wo er überhaupt nichts dafür kann.
Bittere, dass Snoop Dogg nicht der Owner wurde. Stell dir mal vor, was da los wäre. Wenn der jetzt in die Presse getreten wäre bei dem Thema, sensationell wäre das gewesen.
So viel erst einmal zur NHL auch nochmal und zu den Entwicklungen beim Thema Halsschutz. Ich habe es schon angekündigt am Anfang. Ich habe mit Fabian Huber gesprochen zum ERC Ingolstadt. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir aktuell schon verfolgen wollen. Also positive Überraschung ist weiterhin Bremerhaven, natürlich mit Platz 2 jetzt gestern mit dem Sieg nach Shootout in Köln auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Ist auch die längste Siegesserie mit mittlerweile, sind 6 Siege? Ja, 6. Sieg in Serie war das für die Fishtown Pinguins. Und auf der anderen Seite negative Überraschungen. Auf jeden Fall der ERC Ingolstadt, allerdings so ein bisschen, ja, ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen am Mittwochabend beim Sieg gegen die Grizzlies Wolfsburg. Darüber habe ich gesprochen mit Fabian Huber und Bernd, so wie du ihn kennst. Was glaubst du? 3 Möglichkeiten. Hat er mir irgendwie die Burgersoße so am Anfang über die Hose geschüttet, weil er abgebissen hat? Hat er mir Bier drüber geschüttet am Anfang der Aufzeichnung? Oder hat er mir hier eine gelbe Rübe angeboten? Was glaubst du?
Eine was angeboten?
Eine Mohrrübe. Gesundes Essen.
Eine Mohrrübe.
Karotte. Gelbe
Karotte.
Gelbe Rübe sagst du nicht? Sagst du nicht gelbe Rübe? Nee.
Möhre, sage ich.
Möhre, ja, gut, Möhre. Sag ich nicht, Möhre, ja, Möhrchen.
Ehrlich nicht?
Nee, sag ich nicht, sag mir hier nicht. Nee. Auch selbst wenn ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen, Möhre würde ich nie in den Mund nehmen. Genauso wie das Wort Tschüss zum Beispiel. Egal, was glaubst du? Burgersoße drüber gekippt, Bier verschüttet.
Ich wüsste nicht, wo ihr noch einen Burger hättet essen sollen, deswegen sage ich, der hat dich schön mit Bier vollgesifft.
Hören wir uns an. Fabian Huber im Gespräch mit mir nach dem Spiel Ingolstadt gegen Wolfsburg. Viel Spaß dabei und ja, Bernd, dir, Dankeschön.
Alles Gute, ne? Euch allen. Tschüss.
Ja, Fabian, jetzt sitzen wir hier nach dem Spiel des SC Ingolstadt. Wie immer, du mit einem gesunden Getränk. Schüttet er mich an. Die gute Jacke, hey, Wahnsinn. Letztes Jahr nach dem Playoffs haben wir gequatscht und du hast dann immer erzählt, wo du wieder beim Fastfood-Essen warst. Jetzt trinkst du hier ein Bier. Also ich meine, Bernd und ich haben damals schon gesagt, dein Körper verkraftet das einfach in deinem Alter noch mehr. Also, wenn du mal die 4 voran stehen hast, dann geht das einfach nicht mehr. Ja, solange noch die 1 oder die 2 jetzt in dem Fall voran stehen hast, geht das. Wir wollen über Eishockey sprechen. Das Ergebnis passt natürlich jetzt nicht ganz so rein in das Thema. Eigentlich wollten wir fragen, was ist los bei mir in Ingolstadt. Aber wir können ja trotzdem drüber sprechen, was ja heute besser gelaufen ist, was davor nicht so gut gelaufen ist. Aber fangen wir vielleicht mit dem Spiel heute an. 5-1 Sieg gegen Wolfsburg und ich finde unterm Strich auch ein Sieg, der in Ordnung geht, schon ein bisschen hoch natürlich. Aber wichtig wahrscheinlich für Ingolstadt, da mal die Niederlagenserie auch zu beenden.
Servus erstmal. Also ja,
hey, wenn du dich, ich habe mir auch zwischendrin bei der Einleitung gedacht, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt, aber wenn deine erste Aktion ist, dass du mir Bier drüber schüttest, dann bist du selber schuld.
Jetzt haben wir den Einstieg vermasselt. Also gebe ich dir recht, ein Tor, glaube ich, am Ende zu hoch. Ich fand schon, dass Ingolstadt vor allem ab dem zweiten Drittel trotz vieler Strafen und vieler Unterzahlsituationen dann unterm Strich schon die bessere Mannschaft war, aber es war, also man hat, finde ich, auch dann so nach dem dritten, vierten Tor gemerkt, wie sich da schon was gelöst hat. Ich meine, man stand vor diesem Spiel auf Platz 12, man hat, glaube ich, zweimal nur mehr als 3 Tore geschossen, einmal gegen Schwenningen, einmal gegen Augsburg und ja, der berühmte Statement-Win ist, glaube ich, so ein bisschen schon zu oft abgemüht worden. Mark French war auch gerade ein bisschen zögerlich noch, als wir dieses Spiel mit ihm durchgesprochen haben. Aber es lief auf jeden Fall vieles gut für Ingolstadt. Und ja, ist sicher was, worauf sie jetzt auch vor der Deutschland-Cup-Pause noch aufbauen können.
Es waren 3 Niederlagen davor in Serie. Was auffällig war, in allen Spielen hat Ingolstadt geführt. Zwar mit 1-0 und einmal 2-1. Mhm. Einmal nach Penaltyschießen verloren, einmal nach Verlängerung verloren und dann eben auch ein 3-6 gegen Schwenningen. Ja, das war heute auch ein Unterschied, dass sie im dritten Drittel das zu Ende gespielt haben. Es war 2-1 nach 40 Minuten und dann das dritte Drittel war das Entscheidende. Da haben sie mit dem Umschaltspiel eigentlich ganz gut gepunktet, die Tore auch gemacht und eben, ja, das eigentlich gezeigt, was wir in der vergangenen Saison von ihnen gesehen haben. Mit Führung ins dritte Drittel rein und das aber dann auch wirklich souverän runtergespielt.
Ja, Mark French spricht ja immer vom Championship-Finish, das in diesem Jahr viel zu wenig kam und das sie, glaube ich, im letzten Jahr einfach ausgezeichnet hat. Also ich habe auch mit Michael Garteig vor 2 Wochen oder so gesprochen, der meinte, wenn man auf die letzte Saison blickt, dann war es ja nicht so, dass man da reihenweise die Gegner abgeschossen hat, sondern man hat, wie du sagst, man ist irgendwie mit einer Führung oder mit einem Unentschieden ins dritte Drittel gegangen und hat dann durch taktische Disziplin, durch Intensität auch diese Spiele auch knapp gewonnen. Und in diesem Jahr hattest du halt viele Spiele drin, wo du dann 1-2 Punkte holst und dann schnell unten drin bist. Und ja, heute lief es dann viel besser. Wie gesagt, ich glaube, die Jungs würden selbst sagen, zu viele Strafen gezogen dann teilweise. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt waren.
5 waren es. Und 5 Powerplays für Wolfsburg, aber allerdings auch kein Tor für Wolfsburg. Ne? Defensiv war es auch gut von Ingolstadt.
Ich glaube, Hüttl allein 3 Blocks. Also das, was man so vermisst hat in der Anfangsphase, man hatte immer so den Eindruck, also in der Anfangsphase der Saison, man hatte immer den Eindruck bei Ingolstadt, wenn du so ein Dienstagabendspiel gegen Gegner wie Schwenningen, die natürlich jetzt auch oben stehen, aber nicht gegen die namhaften Top-Teams der Liga hattest, dann fehlt da immer so ein bisschen die Intensität. Und ich glaube, heute war das von der ersten bis zur vierten Reihe, von der ersten bis zur 60. Minute von der Intensität ein ganz anderer Auftritt. Und ja, sie müssen es jetzt beibehalten, weil sie stehen natürlich immer noch, ich glaube, auf Platz 10 jetzt. Und der Abstand zu Platz 6 ist schon ein bisschen da und ja, es gilt jetzt schon einiges aufzuholen.
Wojtek Stachowiak ist gerade vorbeigegangen, hat sich verabschiedet, frisch geduscht, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Es ist auch einer, der, glaube ich, so jetzt die ersten, jetzt sind es 16 Spiele, eigentlich auch das gezeigt hat, was wir gesehen haben von ihm und das auch über die Weltmeisterschaft mit der Vize-Weltmeisterschaft, mit der Silbermedaille in diese Saison gebracht hat. Trotzdem war es ja wirklich so, dass die der Saisonstart war nicht gut von Ingolstadt. Wir haben auch vor dem Spiel heute gesprochen und irgendwie ist so ein bisschen Unwucht auch drin gewesen, auch vielleicht im Kader durch die Wechsel. Was ist so dein Haupterklärungsansatz, dass Ingolstadt nicht so wirklich in Schwung gekommen ist bis jetzt in der Saison? Weil das ist natürlich jetzt ein erster Schritt, aber es ist halt auch nur ein Sieg. Du musst da vor der Deutschlandcup-Pause mindestens nochmal einen Dreier draufpacken, dass du sagst, okay, der Saisonstart ist zumindest einigermaßen in Ordnung.
Ich glaube, dass jetzt mit Stachowiak, der hier gerade vorbeilief, da an ihm kann man da schon vieles erzählen, weil er wirklich in den ersten 10, 12 Spielen der Stürmer war, der herausstach. Und er ist ja immer noch jung und trotz dieser Breakout-Season.
Herausstach, sehr gut. Das gar nicht gemerkt, gell? Stachowiak.
Ja, ja, dafür ist es zu spät. Herausstach, Robert. Er ist ja trotzdem noch jung. Er muss es jetzt in diesem Jahr bestätigen. Er tut das auch. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass viele andere Stürmer, auch Stürmer, die neu dazu kamen, wie St. Dennis, wie Bailey, die eben nicht die Leistung gezeigt haben, die von ihnen erwartet wurde. Und ich glaube, Ingolstadt war jetzt nicht so weit weg in vielen Spielen. Also die Passquote ist hoch, die Bullyquote ist hoch. Sie haben ganz okay Spielanteile. Aber so die wichtige oder in den einzelnen Momenten wurden falsche Entscheidungen getroffen. Der Sturm hat sich noch teilweise überhaupt nicht gefunden. Heute hatte man schon den Eindruck, gerade die Stachowiak-Reihe mit Bertrand und Höflin und Simpson, Rowe und Kraus, dass das schon langsam irgendwie in so einem Spiel jetzt, wenn du so einen Lauf hast, funktionieren kann. Und ich glaube, Ingolstadt ist weiterhin eine Mannschaft, die man jetzt nicht da zwingend in den unteren Pre-Playoff-Plätzen verorten kann, sondern die können schon ins Rollen kommen jetzt.
Kraus auch mit einem guten Spiel und auch gerade hinten raus. Also eins hat er selber gemacht, davor, das hat er eingeleitet. Also das war heute auffällig, dass entweder Stachowiak mit seinem wehenden Haar oder Kraus, der wirklich physisch echt auch nochmal draufgepackt hat, finde ich im Vergleich zur vergangenen Saison, dass die mit Tempo nach vorne gegangen sind. Dann hast du natürlich so Playmaker wie Simpson, wie Pieter und Rowe mit dabei, der mir eigentlich auch ganz gut gefällt mit Ruhe an der Scheibe. Es sind schon auch wirklich gute Spieler da. Aber du hast jetzt die Namen St. Dennis und Bailey schon angesprochen. Die waren heute beide nicht dabei. St. Dennis letzte Spiel seiner Sperre. 4 waren es ja nach dem Check gegen den Kopf von Dave Warzowski. Und Bailey verletzt, Armverletzung, vielleicht dauert das auch ein bisschen länger. Das sind einerseits Scorer, die auch in Überzahl wichtig sind, weil sie einfach einen guten Direktschuss haben. Andererseits müssen sie sich, glaube ich, auch erstmal in dieses System von Mark French, was viel, viel Laufarbeit auch mit sich bringen muss, reinfinden.
Absolut. Also ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass beide jetzt bei ihren vorherigen Stationen auch nicht dafür bekannt waren, die aktivsten Backchecker zu sein. Und Mark French fordert sowas natürlich schon ein. Also siehe Stachowiak, wie viele Scheiben der sich im Backcheck erobert allein und wie der sich zurückkämpft. Das ist irgendwie integraler Bestandteil dieses Systems und hat auch heute gut funktioniert. Aber ja, also beide wurden geholt. Du sprichst es an, vor allem um das Powerplay, das im letzten Jahr echt nicht zu den Stärken gehörte, zu stärken. Gottes Willen, was für ein Satzbau. Aber
das ist ein Schluck Bier, ne? Das ist immer noch der erste Schluck und du hast noch gar nichts getrunken, weil das ist das, was du mir über die Hose geschüttet hast hier.
Aber beide brauchen auf jeden Fall noch, ich glaube, St. Dennis kam gerade so ins Rollen, was auch die Trefferquote betraf. Natürlich eine absolut unfaire und unnötige Situation. Auch nicht die erste in diesem Jahr und auch nicht die erste in seiner Karriere, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, dass das weiterhin so ein Work in Progress ist und dass vor allem die beiden zum Beispiel sich weiter in diese Mannschaft irgendwie integrieren müssen. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, ist es Deutschland Cup Pause nicht so wirklich, wenn man hier dann die Champions League hat? Aber ob nochmal irgendwie von Seiten von Tim Reagan reagiert wird, man hat ja noch Spielraum, sag ich mal, im Kader, um sich noch zu verstärken. Es hat im letzten Jahr auch gut geklappt, ne? Mit Ronning und mit Matteau hattest du zwei Spieler, die absolut entscheidend dafür waren, wie Ingolstadt in den Playoffs auch aufgetreten ist, vor allem. Ich spreche leider erst morgen mit Tim Reagan, von dem her kann ich dir da gerade noch keine erste Einschätzung geben, aber ja, der Sturm bleibt, glaube ich, so ein bisschen das, worauf man, glaube ich, achten muss in Ingolstadt, weil es vor diesem Spiel wirklich nicht gut lief.
Und dazu kommt, dass ich ja, also ich habe jetzt schon ein paar Spiele kommentiert, ich habe immer so mein Lineup und manchmal musst du, so wie bei Wolfsburg heute, vielleicht einen Spieler so austauschen oder so eine Bemerkung, der spielt jetzt in der Reihe oder die zwei tauschen oder Verteidigerpaar. Aber bei Ingolstadt war es ja jetzt jedes Mal anders, weil eben auch verletzte Spieler wieder zurück, dann die Sperre, aber auch weil French ja immer noch ausprobiert, wer funktioniert zusammen. Ist natürlich ein Vorteil, dass da so viele Spieler dann Center spielen können und Flügel. Aber andererseits findet sich bis jetzt auch noch kein so ein richtiges Lineup in der Offensive und da ist immer noch am Probieren. Eine Geschichte, die ich noch ganz interessant fand, Daniel Pieter hat dem Donaukurier ein Interview gegeben. Eine Antwort ging da um die Länge der Wechsel. Also auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, finde ich, gesagt hat, vielleicht ein bisschen kürzere Wechsel und ein bisschen disziplinierter, dass wir hinten raus dann wie in der vergangenen Saison noch die Kraft haben und noch nicht so viel Eiszeit. Ich habe ihn heute selber auch darauf angesprochen. Er hat das jetzt auch nicht unbedingt, also er will da jetzt wahrscheinlich keinen vom Bus schubsen, aber so ein bisschen war rauszuhören, ja, vielleicht etwas mehr noch das individuelle Zurückfahren und das Mannschaftsdienlichere wieder mehr zu zeigen. Ist das auch so ein Thema?
Ich glaube, das ist halt auch dieser schmale Grat. Wenn es gerade nicht läuft, versucht man als Spieler nochmal einen Push zu machen, nochmal irgendwie irgendwas zu erzwingen, bleibt dann vielleicht die 10, 15 Minuten länger auf dem Eis, in denen man hätte eigentlich wechseln sollen.
Sekunden,
ja, Minuten wäre ein bisschen River Hockey, aber nein, also
Sekunden. Ich bin hier nur Fact-Checker, ich muss brutal aufpassen.
Ich schwimme hier heute. Nein, aber auf jeden Fall, also wenn man, glaube ich, verkrampft und wenn es nicht läuft, gerade bei vielen auch persönlich, gerade auch durch diese Reihenrotationen, also ich meine, dadurch haben es halt auch Spieler wie Höflin, wie Wirtha, die noch keine Kombination gefunden haben, die übrigens in der Vorbereitung sehr gut harmoniert haben zusammen, schwierig und dadurch, glaube ich, wirst du auch dann undisziplinierter, was die Wechselzeiten betrifft. Aber allgemein war Disziplin schon auch ein Thema in Ingolstadt. Mal abseits von diesen großen Strafen von Jobke und St. Dennis wurden da sehr viele 2-Minuten-Strafen auch zu ungünstigen Zeiten gezogen im dritten Drittel. Und das müssen sie auch in den Griff kriegen auf jeden Fall.
Haben wir schon angesprochen, aber ich sag's nochmal, heute hat mir Stachowiak, Höflin, Bertrand hat mir sehr gut gefallen. Viel, viel Tempo natürlich, die sind alle schnell, haben auch Finesse natürlich. Und sie haben heute oft gegen Mialy, gegen White und gegen Mahacek, also die erste Reihe von Wolfsburg, gespielt. Und die haben das Tor gemacht, aber also war jetzt nicht so dominant, wie sie schon gespielt haben in der Saison. Diese Kleinigkeiten und wie sich Dynamiken entwickeln und so weiter, dafür hilft natürlich dieses 5:1 heute. Also kann natürlich jetzt auch gleich wieder eine ganz andere Dynamik entwickeln. Ist echt manchmal recht lustig im Sport und vor allem im Eishockey. Aber auf jeden Fall ist da jetzt mal ein Schritt gemacht. Lass uns vielleicht noch kurz so ein bisschen auf die insgesamte Stimmung im Umfeld blicken, weil natürlich die Mannschaft Kredit hat durch die Vizemeisterschaft, eine richtig geile Saison gespielt. Heute waren also für Ingolstadt gute 4.000 da, also gut 4.000 waren es und das ist ein guter Wert für Ingolstadt. Der Champions Hockey League Auswärtsspiel Vecchio Lakers fliegt ein Flugzeug, also da werden auch die Fans mit dabei sein. Ja, wie ist so die Stimmung unter den Fans, was würdest du sagen, ist das noch der Kredit, von dem die Mannschaft zehrt? Die Eishockey-Begeisterung, die die Mannschaft ausgelöst hat in der vergangenen Saison, ist die noch da oder droht es vielleicht auch oder hat es schon gedroht zu kippen?
Nicht wirklich, glaube ich. Wenn du die Zuschauerzahlen ansprichst, ist es ja ein bisschen paradox. Man hat hier so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie, aber man holt so die Laufkundschaft, glaube ich, einfach nicht rein, gerade durch die Misserfolge. Ich glaube, das, was du mit dem Kredit ansprichst, zählt auf jeden Fall noch. Also hier hat sich auch keine Trainerdiskussion oder irgendwas entwickelt. Wurde jetzt auch von uns Medien nicht wirklich reingetragen, aber Mark French gilt da, glaube ich, weiterhin als unangetastet. Tim Regan vertraut ihm, dass er die Saison schon noch in die richtige Richtung lenken kann. Und bisher, also habe ich kaum Pfiffe vernommen in der Halle. Und auch wenn die Zuschauerzahlen jetzt vielleicht nicht, wenn hier nicht jedes Mal ausverkauft ist, aber so der Kern der Fans steht da schon weiterhin hinter der Mannschaft. Und die Spieler signalisieren natürlich auch, dass sowas wichtig ist. Ich habe mit Mirko Höflin letztens drüber gesprochen, der meinte, hat auch schon an Standorten gespielt, da ist das anders und auch, wenn man ehrlich ist, in Ingolstadt war das schon mal anders, aber ja, nach dieser Saison, glaube ich, nach der letzten Saison geben die Fans der Mannschaft schon eine gewisse Zeit, aber man muss natürlich schon aufpassen, also dieses Beispiel Berlin aus dem letzten Jahr, wenn man da einmal irgendwie unten drin steckt, glaube ich, an Spieltag 20, 21 und man sieht Platz 6 und das ist die Ambition in Ingolstadt mindestens, rückt immer weiter in die Ferne, dann kann sich schon so ein gefährlicher Strudel, glaube ich, entwickeln und dann wird man noch verkrampfter aber solange solche Spiele wie heute passieren und es lag ja auch selten am Einsatz, dass man verloren hat, solange, glaube ich, werden es die Fans auch honorieren und solange kippt die Stimmung auch nicht in Ingolstadt.
5-1-Sieg für Ingolstadt gegen Wolfsburg, nach davor 3 Niederlagen, also rechtzeitig vor der Deutschland-Cup-Pause den Negativtrend noch so ein bisschen gestoppt. Fabian, jetzt darfst du dein Bier trinken und nicht verschütten.
Wir kaufen jetzt eine neue Hose erstmal. Ne?
Also davor brauchst du keine Gedanken machen bei dem Ding. Ja, ich bin es auch gewohnt in Ingolstadt, dass du da, wenn du hinkommst, ja, dass du da was drüber kriegst. Ne? Das Iserlohn des Bayerns.
Das ist wirklich schon mal passiert.
Nein, schon mal. Das war das erste Mal und dann, ja, gut. Aber ich nehme mich in Zukunft in Acht vor dir, dann, wenn du nachgetaner Arbeit dann dein Feierabendbier trinkst. Fabian, danke.
Danke, Fetzi. Ciao.
Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 10 Minuten Eishockey, ja, dann schon wieder am Freitag oder jeden Wochentag, wenn ihr wollt. Also die 10 Minuten Eishockey, www.steady.de/bisselhockey, ab 2,50 Euro seid ihr mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.